So, liebe Freundinnen und Freunde, diese Woche schließen wir, wir kommen zu Ende vom Sefer Shmot. Die Parshiot, die wir derzeit haben, die sind sehr reich mit Symbolik, nur sie stellen auch eine besondere Herausforderung dar. Wir haben jetzt zwar eine Doppelparasha, Vayakhel und Pekudeh, das macht es ein bisschen leichter, das heißt, wir haben nur 4 Wochen dieser kommende Schabbat mit den 3 letzten Schabbatot, die sich mit dem Bau des Mishkans auseinandergesetzt haben. Das Problem ist, dass wir nicht weniger als 5 Parshiot damit haben. Es wird auch mehrmals erzählt. Und das erste Mal ist alles neu. Also in Parshat Trumah kommen alle Kommentatoren und setzen sich damit auseinander. Parshat Tetzaveh haben wir noch eine Weiterführung, weil eigentlich Trumah und Tetzaveh zusammen, da gibt es keine Wiederholung. In Trumah haben wir das Mobiliar, die meisten Möbelstücke des Mishkans. Wir haben die Teppiche, wir haben die Bretter, wir haben den Hof, wir haben den äußeren Altar. In Parshat Tetzaveh haben wir die Kleider der Kohanim, die Einweihung der Kohanim und wir haben den kleinen inneren Altar. Am Anfang von Parshat Ki Tissa geht es noch weiter mit dem Räucherwerk, also für das Weihrauch und das Salböl und wie man das Öl für die Menorah herstellen musste. Aber dann fängt es mit den Wiederholungen an. Ja? In Vayakhel und Pekudeh haben wir 2-mal Wiederholung. Ja? Das ist, einmal hat Moshe Rabbeinu das Befehl bekommen, dann gibt es eine kurze Wiederholung vom Gesamten, dann befiehlt er es dem Volk und dann tut das Volk es umsetzen und dann wird es zu Moshe gebracht. 5-mal die gleiche Geschichte. Irgendwann gehen uns die Novellen aus. Ja, sie gehen uns nicht aus. In Wirklichkeit gibt es noch viel mehr. Aber es ist nur in der Natur der Sache, dass wenn etwas neu ist, auch wenn wir es jedes Jahr neu lernen, in der ersten Woche sind wir sehr begeistert und nach 4-5 Wochen sind wir ein bisschen wie soll ich sagen, die Energie ist ein bisschen raus. Und Maharal zeigt aber, dass man das auch schön verteilen kann, dass man auch im Abschnitt von Vayakhel auch Neuigkeiten sehen kann, auch Vertiefungen sehen kann. Und das ist, was ich jetzt zeigen möchte. Also teile ich mal meinen Bildschirm. Wir sind hier im Abschnitt Vayakhel und es findet hier eine Zusammenfassung statt, von was man alles gebracht hat. Ja, erst heißt es, man musste all diesen Dingen tun. Vayakhel Moshe. Und Moshe versammelte die gesamte Gemeinschaft der Bnei Israel und sagte, das müsst ihr machen. Schabbat müsst ihr halten. Und dann sollt ihr spenden für den Mishkan, alle unterschiedlichen Stoffen, was man damit bauen soll. All das wird dann ausgelegt. Und dann wird erzählt, was tatsächlich geschehen ist. Was ist geschehen? Weil Yitzukoladat bnei Israel mifne Moshe. Nachdem sie wurden versammelt, sie wurden beauftragt und dann gehen sie los. Aha. Und was geschieht, wenn sie losgehen? Weil Yavo Kolish Israel Ashanesol Ribo. Jeder Mann Israels und jeder Mensch Israels, hier erstens die Männer. Weil bald sprechen wir ausdrücklich von den Frauen. Die Männer, die spenden wollten, taten das. Jeder brachte, je nach was seinen Geist ihn inspirierte, brachte et trumat Hashem, die Hebespende zu Gott. Limlechet oel moed für das Werk des Stiftzeltes, ulchol avodatol, da kodesh, alles drauf und dran. Vayavou anashim al anashim. Interessanter Ausdruck, was das genau bedeutet. Die Männer kamen mit den Frauen, heißt es hier. Die Idee ist, dass die Frauen geschenkt haben. Jeder, dessen Herzen diese Güte spürte, brachte Chach, Nesem, Tabat, Kumaz, Kol Klisahav. Von jedem goldenen Gegenstand haben Menschen abgegeben. Sehr schön. Also Nesem kennen wir aus dem Tanach. Ein Nesem ist ein Nasering. Tabat ist ein Ring. Ja. Chach. Okay, was ist Chach? Er hier behauptet, Nesem sind Ohrringen und dann Ist Chach, ist ein Nasering? Ja, okay. Was ist Kumas? In dieser Übersetzung ist ein Kumas ist ein Armband. Das ist die Übersetzung von Jewish Publication Society. Aber schauen wir, was Rashi damit macht. Er macht es anders. Also hier hieß es, Chach ist ein Nasering, Nesem ist ein Ohrring, Tabat ein Ring und Kumas ein Armband. Was sagt Rashi? Chach, Utachshit Zahav, das ist ein goldenes Schmuckstück, Agol, rund, Natun al Azroa, die man auf dem Arm legt, Wutzamid, ein Armband. Also Chach ist nicht ein Nasering, sondern ein Armband nach Rashi. Und Nesem dann ist was? Nesem ist ein Nase oder Ohrring. Tabat ist ein Ring, ganz deutlich. Was ist Kumas? Sagt Rashi, Kumas Klizahav. Ein goldenes Schmuckstück. Und wo wird das getragen? Hunatun keneged otomakom shel isha. Das ist vor dem weiblichen Geschlechtsteil wird es getragen. Ja. Verabotenu pirshu, unsere Weisen legten das so aus und sagten, dass das Wort Kumas für was steht? Für Kan Makom Sima. Sind Chaf Mem Sein. Hier haben wir Chaf Mem Sein. Nur das Waf kommt drin. Von hier gibt es die, also je nachdem die Unzucht. Gut, das ist ein Kumas. Ist, was es ist, ja, wenn ein Kumas das ist, dann ist ein Kumas das. Ja, das soll jetzt nicht überraschend. Und wenn das Wort Kumas ein Notarikon ist, wie man das nennt, also es steht eigentlich für ein Kürzel, oder vielleicht nicht, dass es ursprünglich ein Notarikon ist, sondern es wird so von unseren Weisen ausgelegt, weil es so gut passt, na gut. Aber das wirft eine große Frage auf. Welche Frage tut das aufwerfen? Sehr einfach. Es führt die Frage auf, wieso man so etwas bringt, was für eine Rolle das in der Heiligkeit hat. Ich meine, es sieht eigentlich unkeusch aus. Ja? Wenn es so unkeusch ist, warum spielt das eine Rolle in Melechet HaMishkan, um daraus das Heilige zu schaffen? Und das ist eine Frage, die Maharal beschäftigen wird. Ich zeige hier den Maharal. Kumas. Ja, was ist Kumas? So zitiert Rashi, sagt Maral, Makshim dekan kibel Moshe miyad. Maral stellt die Frage noch kluger, sagt er, Achtung, hier wird was gespendet und Moshe akzeptiert. Aber es gibt einen anderen Vers. Ich springe. Ja, hier. Vayas et akior. Und Moshe machte das Waschbecken. Nicht ein Waschbecken, sondern eher ein Behälter für Waschwasser. Nechoshet, aus Kupfer oder Bronze. Ve'et kano, Nechoshet. Und seine Basis auch aus Nechoshet, Kupfer oder Bronze. Bemarot hatzovot. Ja, mit den Spiegeln der sich versammelnden, asher zavu petach oel moed, die sich vor dem oel moed versammelt haben. Also von was hatte man dieses Waschbecken gemacht? Ja, bemarota zavot, aus Spiegeln, sagt Rashi, benot Israel, die Töchter Israels, ayubi yadan marot, sie hatten Spiegel. Sheroot ben geschenkt mit Kashtot. Sie konnten sich darin anschauen, als sie sich schmuckten. Heutzutage sind Spiegel aus Glas mit einer sehr dünnen Metallschicht, die hinter dem Glas angebracht wird. Das ist eine ganze Wissenschaft, wie man das macht. Aber das existiert ja erst, seitdem wir richtig durchsichtiges Glas haben. In der Antike hatte man das nicht. Man konnte aber ein Metall, wie Kupfer zum Beispiel, sehr glänzend polieren und dann war das ein Spiegel. Und die hatten solche Spiegel. Und auf Otano, wo die Spiegel waren, den Menschen, den Frauen wichtig. Und trotzdem haben sie sich nicht davon zurückgehalten, Mila Havil im Lechet Amishkan in Vato, das zu spenden. Auch das haben sie gespendet. Was ist dann geschehen? Zitiert Rashi ein Midrash. Vaya Moshe Moes Ben. Als Moshe das bekam, sagte er, Spiegel, daraus will man etwas Heiliges machen. Die Menschen schauen sich selbst an, verherrlichen sich selbst, bereiten sich für ich weiß was vor. Das ist gar nicht keusch. Damit kann man nichts Heiliges machen. Sie sind dafür, um den Trieb aufzuwachen, anzuwackern. Das ist, was Moshe sich dachte. Aber Gott dachte anders darüber. Amarlo HaKadosh Baruch Hu, sagte Gott zu ihm, Kabel, akzeptiere diese Spiegel. Ki eilu havivin alai minakol. Diese Spiegel liebe ich mehr als alle anderen Spenden. Wieso? Sheal yadem hemidu nashim alalu zivot rabot b'mitzrayim. Mit diesen Spiegeln haben diese Frauen ganze Heere errichtet. Was soll das? Erklärt Rashi. Kishayu ba'alein yege'in me'avodat parech basadeh. Als die Männer von ihrer schweren Arbeit, auf dem Feld zurück nach Hause kamen, waren sie völlig müde. Ayu olchot umolichot lein machal umishteh umachilot otan. Dann gingen diese Frauen und brachten Nahrung und Getränk ihren Männern. Vnotlot amarot, und sie nahmen die Spiegel. Vucholachat vachat roa atzma im bala b'mara. Und jede Frau schaute sich mit ihrem Mann im Spiegel. Und meshadlatobet varot, sie hat angefangen, ihn zu reizen. Anina emimcha, ich bin schöner als du. Du bist schöner als mich, und so weiter. Und da kamen sie einander zu wollen. Und so hatten sie ähnliche Intimität. Und also wurden die Frauen schwanger, und so kam eine neue Generation. In der Haggadah, ja, das bringt Rashi hier nicht, aber wir sind gerade vor Pessach. In der Haggadah, als wir verschiedene Stellen in der Erzählung des Auszugs aus Ägypten im 5. Buch Mosche anhand der breiteren, tieferen Erzählung im 2. Buch Mosche auslegen, stoßen wir auf dem Wort Vet Amalenu. Und unser Mühsal. Und die Agada sagt, wird Amaleinu Elu Habanim. Unser Mühsal, das sind die Kinder. Was meinen wir damit? Sklaverei ist nicht nur eine ökonomische Unterdrückung einer schwachen Gruppe. Es geht nicht nur darum, dass Menschen dann schlecht oder gar nicht bezahlt werden. Sie kriegen einen Hungerslohn, Nahrung und fertig. Nein, Sklaverei ist viel schlimmer als das. Denn wenn die Menschen keine Zeit haben für eine minimale Entfaltung, dann haben sie auch keine Zeit, um Familien zu bilden. Sie heiraten nicht, sie bilden keine Familie, sie haben keine Kinder. Eine ganze Gesellschaft wird erheblich zerstört. Und hier sagt Rashi, dass als Moshe diese Spiegel bekam, war ihm das übel. Es dient ja für die Sinnlichkeit, es dient für die Fleischlichkeit, es dient im schlimmsten Fall nicht nur innerhalb der Ehe, sondern außerhalb auch. Und Gott sagte ihm, diese Spiegel mag ich. Denn in der Ehe spielten diese Spiegel eine große Rolle. Das ist heilig. So kommt eine neue Generation. Die richtig kanalisierte Gefühle, die richtig kanalisierte Triebe, die sind heilig. Und jetzt kehren wir zurück zu Maharal. Was sagt Maharal? Sagt er, hallo, was ist da los? Als die Frauen Spiegel gebracht haben, dann wollte Moshe das nicht akzeptieren. Das war ihm zu unzüchtig, unkeusch. Aber als die Frauen ein Schmuckstück, das sie quasi als Unterwäsche anziehen, gebracht haben, das hat er ja akzeptiert. Ist das nicht ein bisschen verkehrt? Ich meine, Es sind Midrashim, aber wieso erzählt der Midrash so hier und dort anders? Das ist die große Frage des Maharals. Sagt er, Makshim, man stellt die Frage, Dekan kibel Moshe miyad, hier als die Frauen ihre Kumas brachten. Das hat Moshe akzeptiert. Afalgav du klischel otomakom, obwohl das eigentlich eine Art Unterwäsche ist, ja? Eine, also nicht Wäsche, es ist Metall, aber Vilu gabe marota zuvot, bei den Spiegeln, Nistapek Moshe, hatte Moshe einen Zweifel im Yeshlole Kabelotam, ob er das akzeptieren soll oder nicht. Warum? Mishum Shenasim Yetzerara, denn sie dienen der Aufwackerung des Triebes. Was soll das bedeuten? Sagt Maral, ve Yeshlomar, eine mögliche Antwort ist folgendes. Dekan hu asui lishmira min asnut. Es war nicht ein Schmuckstück, das man quasi über die Kleider getragen hat, um Aufmerksamkeit auf dem Geschlechtsteil zu bringen, sondern umgekehrt. Es war quasi ein Zeichen, sagen wir mal, der Jungfrau. Im Mittelalter gibt es, wie heißt das schon wieder?
Räuschheitsgürtel, oder?
Ja, sowas. Shelote Zaneisha, dass die Frau nicht mit jemandem intim sein soll, außerhalb, ja, der Ehebindung. Velachach en baser klishum vagnai. Das ist also, die Frau hat das, um sich damit zu schützen, beziehungsweise damit zu kommunizieren, dass sie nicht zum Haben ist. Aber marota zuvot iprahehu. Bei den Spiegeln sah es eher umgekehrt aus. Dehem nasim lietzer. Sie sind für den Trieb, für die Aufwackung des Triebes bedacht. Das ist, was Moshe bewegte, um es nicht akzeptieren zu wollen. Und jetzt vertieft Maharal unser Verständnis, sagt er. Va'aniomer. Und ich sage Folgendes. Hakior, der Wasserbehälter, min ma'ot ha'tzuvot atzmam nase, das wurde inhärent genau aus diesen Spiegeln gemacht, ki ma'ot ha'tzuvot ayu nechoshet kalal. Diese Spiegel, die waren aus einem sehr reinen Kupfer, v'ne nikara mar'eh adain, und so konnte man sehen, wie schön poliert es war, und man sah, dass es wie ein Spiegel war. Blonisch Tanakral hat sich gar nicht geändert. Lachachaya Mistapek. Also zweite Antwort von Maral. Erste Antwort ist die Funktion. Zweite Antwort ist, wie das verarbeitet wird. Was macht man mit dem Gold? Das Gold wird geschmolzen und aus dem Gold machen was völlig Neues. Was macht man mit dem Kupfer? Es waren Platten. Man hat damit etwas gemacht, das wie eine große runde Platte ausgesehen hat. Ja, dieser Behälter, dieser Brunnen. Und entsprechend ist die Verbindung zwischen dem Endprodukt und dem Rohstoff beim Kior viel näher dran als bei den anderen goldenen, als bei den goldenen Gegenständen. Das heißt, er stellt sich vor, im Kior hat man sich der hat geglänzt. Man hat sich darin anschauen können. Aber kann, aber beim Gold, nicht daneben, aber da ist es sicher abgeändert worden. Ja, und sobald es abgeändert wurde, dann kann man sich nicht vorstellen, dass es verboten sein soll. Und etwas typisch, das ich in dieser Parasha in Maharal gesehen habe, wir haben verschiedene Arten Kommentare von Maharal gesehen. Wir haben gesehen, wie Maharal Rashi verteidigt, wir haben gesehen, wie Maharal philosophisch wirkt. Wir haben gesehen, wie Maharal Midrashim auf so eine Art interpretiert, dass sie für eine rationalistischere Auffassungen überzeugend bleiben und sogar profund werden. Hier haben wir noch was anderes. Maharal der Halachist. Ja? Was meine ich hier mit Maharal dem Halachisten? Der Maharal geht hier und nützt eine halachische Auseinandersetzung, um den Chumash zu erklären. Das ist ganz wichtig. Das sieht man, wenn in letztes Jahr, wenn wir unseren Shiur zu Ramban hatten, ein ganzes Jahr haben wir Ramban gelernt, haben wir gesehen, dass Ramban sehr deutlich halachische Verse anders anpackt, anders auslegt als Narrativen. Das ist eine sehr natürliche Sache. Die Texte sind andere Arten Texte. Und auch Maharal tut das hier, sagt er so. Diese Idee, diese zweite Interpretation von Maharal, dass die Differenz zwischen dem Kumas und den Spiegeln darin liegt, inwieweit es neu verarbeitet wird, die kennen wir in der Halacha. Es gibt nämlich ein Verbot, um Mechir Kelev ve'etnan Zodna als Opfer zu bringen. Was ist das? Wenn jemand eine Prostituee besucht, und er muss ja was zahlen, wie hat Yehuda die Frau bezahlt, die er als, von der er glaubte, dass sie eine Prostituierte war? In Wirklichkeit war sie seine Schwiegertochter. Wie hat er ihr bezahlt? Also wie wollte er ihr bezahlen? Er sagte, ich lasse bei dir, sie hat gefragt, Chotam Chauf Tilecha, deinen Siegel, ja, ein paar Gegenstände, die soll er als Garantie lassen. Das ist wie jemand, der kein Geld hat, um den Taxi zu zahlen, sagte, ich gehe nach Hause, Geld zu holen, ich lasse meinen Ausweis bei dir, bis ich zurückkomme in 2 Minuten mit Geld. Und dann, wann Anochi Ashalach Gdi Izim, sagte Judah, ich schicke dir eine junge Ziege. Und dann fragte, was, Mai Ravon, ja, was für Ravon soll ich geben, was für Garantie soll ich geben? Und hat sie gesagt, Chotam Chauf Tilecha, du gibst mir quasi deinen Ausweis, ja, das war damals ein Siegelring, ist wie ein Ausweis. Und am Ende in der Geschichte von Yehuda und Tamar im ersten Buch Moshe verschwindet sie dann und er kann ihr das Zieglein nicht geben. Und erst später, als sie schwanger ist und er möchte sie hinrichten lassen, erst dann zeigt sie, von wem sie schwanger ist. Und Yehuda tut anerkennen, dass er Unrecht hatte. Aber er wollte ihr mit was zahlen? Mit einem Zicklein. Das nennt man Etnan Sona. Er geht zu einer Sona, zu einer Prostituierte, und er gibt ihr als Zahlung etwas. Gibt er ihr ein Tier, das man als Opfer bringen kann, dann darf man dieses Tier nicht opfern. Es ist höchst unschön, um so ein Tier auszuwählen und das als Opfer zu bringen. Von der Sünde will man sich als so besonders fromme Person paradieren, dass man die Opfer bringt, das geht nicht. Und Mechir Kelev ist eigentlich ähnlich in dem, wenn man einen Hund verkauft und dafür ein Tier bekommt, ein Zicklein zum Beispiel, dann darf man dieses Zicklein nicht als Opfer bringen. Und sagt hier Maral, wenn Nishtane, wenn die Sache sich geändert hat, da es sich wesentlich geändert hat, es wurde geschmolzen und wieder neu verarbeitet, dann kann es kein Verbot geben, es gibt kein Verbot. Teida, du kannst das damit vergleichen, der Haga be'etnan sona, bei der Zahlung einer Prostituierten, Alibade bet Hillel, das ist eine Interpretation, bei Gemara gibt es verschiedene Interpretationen. Bet Hillel, ja, legt das aus, dass was ist verboten, ist sogenannte Hem, die Sache selbst. Ich möchte zeigen, was Maral hier auslegt. Also hier haben wir den Vers. Lotavi etnan zona umachir kelev bet Hashem Elokecha. Bringe nicht den Lohn einer Prostituierten und den Kaufpreis eines Hundes in das Haus des Ewigen deines Gott Allmächtiges für ein Neder, um irgendwelches Gelübde zu begleichen. Das darf man nicht tun. Warum? Ki to'avat Hashem Elokecha. Das ist ein Gräuel vor Gott. Gam shneem, beide sind ein Gräuel. Was beim Hund ein Gräuel ist, verlangt eine Analyse, wenn wir hier in Varim sind. Denn die Hunde haben in der Tora gar keinen so schlechten Ruf. Ich meine, die Tora sagt ja, dass man, wenn man Trefa-Fleisch hat, ein Tier wurde attackiert und ist verwundet worden, ist vielleicht davon umgekommen, vielleicht nicht. Oder man schächtet ein Tier und man entdeckt, dass es gewisse innere Pathologien aufweist, dann darf man das nicht essen. Aber die Tora sagt, Lakelef tashlichunoto, man soll es dem Hund geben. Und erklärt Rashi, das ist eine Belohnung für die Hunde. Was meinen wir damit? Wir schätzen die Hunde. Warum schätzen wir sie? Weil es bei der Plage von Makat Bechorot, wir kommen zurück zu Pesach, ja, als die Erstgeborene erschlagen wurden, dann heißt die Erstgeborene, wir sind wo umgekommen? Bei den Ägyptern. Und da heißt es in der Tora, Ulechol b'nei Israel, lo yecherat kelev leshono, bei allen b'nei Israel hat keinen Hund gebellt. Das Bellen vom Hund ist so der Hund, der eigentlich traurig ist, dass sein Meister umgekommen ist. Und das gab es bei den Bnei Israel nicht. Und die Hunde werden generell, dann gibt es eine Elaboration davon im Midrash. Also kurz gesagt, es wird als Verdienste der Hunde betrachtet. Und dafür sind wir den Hunden dankbar. Und damit werde ich mal sagen, dass der Hund im Judentum nicht zwingend so eine negative Position einnimmt. Aber hier heißt es trotzdem Toavat Hashem für beide. Also das muss man auslegen. Wenn wir in Dvarim sind, können wir das vielleicht tun. Für uns ist wichtig, dass Gam Shnehem. Gam Shnehem. Shnehem ist ein Portmanteau, ein zusammengefügtes Wort von Schneim, zwei. Hem, sie, diese zwei. Und Bet Hillel kommen und sagen, Hem, aha, was heißt Gam Shnehem? Hem, diese sind verboten. Sagen Bet Hillel, nur diese selbst. Hem, velo, eine Sekunde, dass ich das hier bewege, velo Shinuyehem. Die Tiere selbst, die als Kaufpreis eines Hundes gegeben wurden oder als Lohn für eine Prostituierte. Diese Tiere, die darf man nicht als Opfer bringen. Aber Shinuyehem, wenn sie erheblich geändert wurden, dann ist es schon erlaubt. Shma Mina, davon lernen wir, die Shinui en bo davar isur etnan. Sobald es ein Shinui gibt, es gibt eine erhebliche Abänderung, dann gibt es kein Verbot mehr. Ja, und sagt jetzt Maral, das ist dort, wo die Tora explizit etwas verboten hat. Hier sprechen wir vom Bauchgefühl von Moshe, von was er als unschön betrachtet und was nicht. Na, dafür ist ein Shinui erst recht etwas, das den schlechten Beigeschmack einer Sache aufhebt. Ja, und da sehen wir, wie Maharal aus halachischen Erklärungen zitiert, um eben eine Stelle in Rashi und im Chumash auszulegen. So, damit haben wir einen neuen Aspekt von Maharal entdeckt und denken wir im Moment darüber nach. Auf dem ersten Blick glaubt Moshe, dass wenigstens die Spiegel verwerflich sind. Aber wie Rashi sagt, Gott zeigt ihm, sie sind nicht verwerflich. Sie kriegen eine zentrale Rolle. Die Spiegel sind die Ehebeziehung gefördert haben. Was macht man daraus? Man macht daraus diesen Waschbecken, diesen Brunnen. Und wozu dient der Brunnen? Er dient, es gibt zwei Dinge, die man mit dem Brunnen verbinden kann, ja, aber er dient damit, dass jeder Kohen, vor dass er mit dem Tempeldienst anfängt, sich dort seine Hände und Füße heiligt. Das heißt, es ist unentbehrlich, die Spiegel jener Frauen werden zu einem unentbehrlichen Gegenstand im Mischkan. Genau wie es unentbehrlich war, eine neue Generation zu gebären. Und das können weder die Männer noch die Frauen alleine. Dafür braucht man beide. Das ist eben diese Symbolik. Es gibt Dinge im Leben, man kann nicht ohne, man kann nicht darauf verzichten. Als Volk ist es unmöglich. Ja, es gibt eine Bewegung heutzutage, die nennt sich Extinction Rebellion. Die glauben, dass das Beste, das Menschen tun können, aussterben ist. Und wir glauben, das Beste, das ein Mensch tun kann, ist zu sorgen, dass es eine heilige Kontinuität der Gesellschaft gibt. Ja, eine grundsätzlich andere Auffassung. Und da sehen wir, dass was sonst, ja, zum, also mit Unreinheit verbunden wird und so auch mit, eigentlich auch von der Perspektive von Snoot, etwas, das mit dem Privaten verbunden ist, plötzlich ein Zentrumstück wird. Kior, alle Kohanim müssen dorthin gehen. Ohne dem Kior kann man nicht mit dem Tempeldienst anfangen. Also was für ein Statement für die Unterstützung des Paares, des verheirateten Paares. Was für eine Unterstützung für die Familie. Und auch wenn nicht jede und jeder sich dort angekommen ist, als Volk bleibt das eine enorm, enorm, enorm wichtige Sache. Und eben das sagt die Tora. Das ist unentbehrlich auch für die Heiligkeit. So. Yasher Koach für die Aufmerksamkeit und